Meine Damen und Herren, zu Gast heute Tanit Koch, Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Und wir sprechen über die politische Kindheit. Sie sind 1977 geboren. Das ist das Jahr, wo in Schleier ermordet wurde. Das Jahr, wo Ludwig Erhard starb. Helmut Schmidt war Bundeskanzler. Bonn war noch Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. War das eine Kindheit, wo die Politik eine Rolle spielte? Am Tisch?
Ja, meine Mutter ist Politologin, war immer politisch interessiert, ist es weiterhin, hat einen ebenfalls politisch interessierten Freundeskreis, überwiegend FDP-nah. Mein Großvater war Diplomat, als ich 4 war, ist er, glaube ich, in den Ruhestand gegangen, lebte auch in Godesberg. Und man konnte in Bonn eigentlich damals als Regierungssitz kaum eine nicht politische Kindheit haben, weil es, ob jetzt Demonstrationen da waren und Straßen gesperrt waren oder die berittene Polizei Residenzen oder Ministerbüros bewacht hat, das war schon im kleinen Bonn alles sehr, sehr, sehr präsent. Aber es war für mich auch immer, auch gerade über meinen Großvater, interessant, diese Gespräche zu führen. Ich erinnere mich an den Golfkrieg Anfang der 90er, als ein Großteil meiner Schule demonstrieren ging, kein Blut für Öl, gegen den Krieg. Und unser Musiklehrer eine Art Gegendemo, Solidaritätsdemo vor der israelischen Botschaft veranstaltete. Und auch wenn damals noch nicht ansatzweise klar war, dass ich irgendwann mal bei Axel Springer landen würde, stand ich auf der Solidaritätsdemo und nicht so sehr bei der anderen. Also es war jetzt keine durchpolitisierte Kindheit, aber Politik spielte eine Rolle am Essenstisch.
Weil Sie gerade Israel erwähnten, Ludwig Erhard, der eben in Ihrem Geburtsjahr verstarb, der hat ja die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland wieder aufleben lassen. Welche Zeitungen wurden bei Ihnen zu Hause gelesen? Lag da der Bonner Generalanzeiger?
Ja, da lag der Bonner Generalanzeiger, da lag die FAZ. Da lag eine Fernsehzeitschrift, das war aber, glaube ich, die Beilage Prisma vom Bonner Generalanzeiger, aber auch die habe ich gerne gelesen. Das FAZ-Magazin, was es damals gab, immer mit diesem Proust'schen Fragebogen, was ja leider eingestellt wurde. Ganz genau, genau. Welche historische Figur oder historische Persönlichkeit wären Sie gerne gewesen? Das habe ich sehr gerne gelesen und gelegentlich dann mal, keine Ahnung, Stern oder Spiegel. Aber interessanterweise kein Medium von Springer.
Auch nicht die Bild.
Auch nicht die Bild, aber nie aus Dünkel. Also es ist auch nie negativ in irgendeiner Weise über die Welt, über Bild, über Springer gesprochen. Es war nur einfach gar kein Thema.
In dem Ort, in dem Sie aufgewachsen sind, das ist Bonn. Das ist dann ein Teil von Bonn, nämlich Bad Godesberg. Und es ist wiederum auch ein Teil von Bad Godesberg, nämlich Plittersdorf.
Ja.
Plittersdorf. Gab es den Schaumburger Hof. Oder den gibt es noch.
Den gibt es noch.
Das ist ein Restaurant eine Gaststätte mit langer Tradition. Da hat Paul Heyse verkehrt. Das ist im Übrigen der erste Autor deutscher Zunge, der den Literaturnobelpreis bekam. Ferdinand Freilichgrad, Emanuel Geibel, Annette Droste-Hülshoff, Alexander von Humboldt. Sind Sie da auch hin und wieder ein- und ausgegangen?
Ja, das liegt am Wegesrand auf Radtouren. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, nochmal dort bei einem Familientreffen und man sitzt wunderschön unter, ich glaube, Kastanien mit Blick auf den Rhein. Etwas weiter rheinaufwärts ist dann das Rheinhotel Dresen, wo etwas weniger namhafte Persönlichkeiten, insbesondere des Dritten Reiches, sehr gerne verkehrt haben. Auch da hat Godesberg bzw. Plittersdorf eine Geschichte. Und unsere Grundschulkirche ist ganz in der Nähe des Schaumburger Hofs. Ich war auf einer katholischen Grundschule, bin selber evangelisch, wo wir jeden Mittwoch morgens zur Messe dackeln mussten. Und wir durften immer die Fürbitten lesen, weil wir das offenbar besser konnten als diverse Mitschüler. Und ich wäre wahnsinnig gerne damals Messdienerin gewesen, was aber natürlich nicht ging, weil falsche Konfession. Und erfuhr Jahrzehnte später von meinem Vater, dass lustigerweise unsere Großmutter, als sie hörte, dass wir evangelisch getauft werden sollten, nochmal schnell beschloss, uns katholisch notzutaufen.
Nee.
Doch. Das erzählte Papi irgendwann so nonchalant vor ein paar Jahren, als meine Schwester heiratete, weil er dachte, wir wüssten das längst.
Ja.
Und wir guckten ihn beide an und sind jetzt haben jetzt das Beste aus beiden Welten, offenbar.
Sind Sie gläubig?
Nee, ich würde aber immer sagen, dass ich dass ich Kulturchristin bin, weil ich merke, wie viel ich aus einem guten Gottesdienst, aus einer guten Messe, aus einer christlichen Trauerfeier ziehe, auch vor allem der Musik wegen. Und wenn es eine gute Predigt ist, auch allein die, also Bibel zu kennen, ist eben Teil unserer Kultur, allein aufgrund der Sprache, der Hintergründe, ohne die man auch bestimmte Literatur überhaupt nicht begreift. Aber ich bin selber nicht gläubig. Ich bin manchmal etwas eifersüchtig auf diejenigen, die es sind, weil man es, glaube ich, nicht lernen kann. Man ist es oder man ist es nicht. Ich bin es nicht. Ich zahle noch ganz brav Kirchensteuer. Und das ist mir auch wichtig, nicht nur familiär, sondern ich halte die Institution Kirche für wichtig. Und ich glaube, es gibt mir, also das Kirchensteuerzahlen gibt mir irgendwie mehr Recht, die Kirche dann auch zu kritisieren, als wenn ich nicht in dem Verein wäre.
Waren Sie eine, ich würde gerne noch mal auf Ihre Jugend kommen, die Architektur Ihrer Kindheit ist ja im besten Sinne Bildungsbürgertum.
Ja, und sehr behütet. Ja.
Und sehr behütet. Aber gab es da die Gelegenheit einer Emanzipation? Gab es da die Gelegenheit, gegen etwas aufzubegehren?
Absolut.
Oder haben Sie sich gefügt?
Nein, es gab absolut die Gelegenheit, aufzubegehren. Allerdings nicht zu Hause, weil, und ich weiß, meine Mutter wird sich das wahrscheinlich im Radio anhören, ich sage es aber noch nicht mehr deswegen, ich musste gegen meine Mutter nicht rebellieren.
Ja.
A, weil ich das jüngere Kind bin und meine Schwester schon alles an Rebellion und Ausloten von Grenzen und nachts weggehen etc. ausgelotet hatte und offenbar Eltern bei den Jüngeren auch ein bisschen milder werden. Und ich vor allem in so der Hochphase Pubertät auf dem Internat in Irland war und da sehr viel Gelegenheit hatte, gegen wahnsinnig viel aufzubegehren, weil das anders als deutsche Schulen eben ein sehr striktes Regime dort war.
Und sehr katholisch.
Es war eine evangelische Schule.
Es war eine evangelische.
Eine der wenigen anglo-irischen Church of Ireland, protestantischen Schulen, dort jeden Morgen Gottesdienst und sonntags immer eine Stunde. Und als ich das einmal geschwänzt habe, wurde ich auch gleich erwischt und es gab kolossale Strafen. Die Strafen dort sahen unter anderem vor, sind mittlerweile abgeschafft. Aber als ich dort anfing, war gerade mal die Prügelstrafe Anfang der 90er abgeschafft, sahen unter anderem vor, dass man in den Pausen 20 Minuten draußen auch im Regen in Sportklamotten vor dem Lehrerzimmerfenster steht und einfach nichts tut in 2 Meter Abstand zu anderen Delinquenten. Und ja, das gab, und habe ich sofort angefangen zu rauchen, weil irgendwie die Cooleren natürlich geraucht haben, bin da wieder erwischt worden und, was am Ende noch zu irgendeiner Suspendierung führte, die fürchterlich Ärger zu Hause gab. Als ich da zu Kreuze kroch, ja, ich sei jetzt gerade bei einer Freundin untergekommen, die auch suspendiert war und alles so ganz schrecklich. Und erfuhr dann Jahre später durch meine Schwester, dass meine Mutter das, also mir gegenüber sehr, 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 sehr strikt kommentiert hatte und wirklich wütend war, aber dann so beim Tee mit Freundinnen irgendwie erwähnte, ja, Tanit sei ja gerade suspendiert und das wahrscheinlich ganz, irgendwie stolzer war, dass sie kein ganz fügsames Kind hatte.
Es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast, und Tanit Koch ist heute unser Gast, sich immer 3 Songs mitbringen. Und der erste Song, den sich Tanit Koch gewünscht hat, ist von Bob Geldof, Room 19. Warum den?
Weil es ganz viele Menschen gibt, die behaupten, dass Bob Geldof ja eigentlich nur einen Song geschrieben habe, nämlich I Don't Like Mondays.
Richtig.
Was nicht stimmt.
Das stimmt nicht?
Nein, es gibt nebenher noch Great Song of Indifference und auch sogar sein letztes Album hört man einfach so weg und das ist sehr angenehme Musik, wobei er mich wahrscheinlich für den Ausdruck angenehm schon an die Wand nageln würde. Ich finde ihn menschlich beeindruckend. Wir hatten 2007 eine Kooperation mit Bild zum G7-Treffen damals in Heiligendamm, wo er für einen Tag Gastchefredakteur war, was ich organisieren durfte und was bei mir bleibende Wirkung hinterlassen hat. Ja.
Meine Damen und Herren, zu Gast heute Tanit Koch, Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Ich freue mich sehr, wir sprechen über die politische Kindheit und Jugend gerade von Tanit Koch, die in Bonn-Bad Godesberg, genauer in Plittersdorf stattgefunden hat. Tanit Koch, Sie waren, wenn ich richtig rechne, 14, als die Entscheidung getroffen wurde, dass Berlin Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands wird und Bonn damit seine Bedeutung verlor. Haben Sie Erinnerungen an diesen Tag? Wie
Absolut.
Hat Ihre Mutter reagiert? Wie haben Sie reagiert? Ihre Schwester?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wie ich reagiert habe und empfand das als eine unschöne Entscheidung, unter anderem, weil sie eben mit den Stimmen der Linkspartei, damals PDS, zustande gekommen war. Was irgendwie historisch für mich schmerzlich war. Sie haben es angesprochen, der Bedeutungsverlust drohte. Ich gehörte, als wir 2008 mit der gesamten Redaktion von Hamburg nach Berlin umgezogen sind, zu den, glaube ich, drei Leuten, die damals jubelnd in die Hauptstadt umgezogen sind. Weil ganz viele meiner Freunde, dort, denen meine Mutter ist geboren, hat ebenfalls noch viele Freunde in Berlin, also auch Familie, großer Freundeskreis. Der Bedeutungsverlust von Bonn ist so brutal auch nicht eingetreten, weil noch so viele Ministerien da sind und die Stadt sich irgendwie, das entspricht der rheinischen Mentalität ja durchaus, die Stadt ist sich selbst genug und hat jetzt sehr viel Telekom und Postbank, aber gerade in den letzten zwei Jahren, es geht ja auch immer mehr um Glaubwürdigkeit in den Medien und Nähe beziehungsweise zu große Distanz, ob von Journalisten oder von Politikern zum Volk, fiel mir nochmal ein, dass damals eines der Hauptargumente für Berlin war, dass man doch die Politik näher an die Menschen bringen müsse. Und das könne in Bonn ja nicht gelingen, weil das ja diese Insel sei und völlig weltfremd, aber in Berlin. Und die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, in der Form, wie es gemacht wurde, auch mit dem Bonn-Berlin-Vertrag, ist absolut richtig. Und ich bin sehr froh, dass sie getroffen wurde. Aber mehr Nähe zu den Menschen oder Nähe zum Volk hat Berlin, das eben so anders ist als der Rest der Republik, ganz gewiss nicht gebracht.
Sie haben ja quasi eine Karriere im Uhrzeigersinn. Sie sind unten, sozusagen auf 18 Uhr sind Sie geboren im Süden. Sie sind auf 21 Uhr, also im Westen war Ihre Jugend. Dann haben Sie eine Weile auch im Westen, sind Sie ins Internat gegangen in Irland. Haben in Paris studiert, dann ging es in Hamburg weiter, also im Norden. Mhm. Und jetzt sitzen wir in Berlin. Haben Sie Ihr Leben geplant, Ihre berufliche Entfaltung? Gab es da eine Idee?
Die Idee war, Journalistin zu werden und das war auch die einzige Idee.
Wann kam die Idee? Wann fing das an?
Ich glaube, das fing an, nachdem ich mich entschlossen habe, nicht Schriftstellerin zu werden. Das wird so mit 8 gewesen sein. Ich glaube, ich habe da irgendwie versucht, mal eine Biografie meiner Großeltern zu schreiben und bin fürchterlich gescheitert. Das wurde dann mit großer Freude Weihnachten mal vorgelesen und alle lachten und das war dann, fand ich, das Ende meiner schriftstellerischen Träume. Ich wollte Journalistin werden, aber habe das nie als Karriere gesehen, sondern als das, was ich tun möchte. Als mein, auch nicht Berufung, sondern einfach als etwas, was ich mal sein möchte. Nicht so sehr werden, sondern sein. Und wir haben keine Journalisten in der Familie, allerdings glücklicherweise einige so im Freundeskreis, die mir sehr schnell dazu rieten, auf gar keinen Fall Journalismus zu studieren oder Kommunikationswissenschaften oder Medienwissenschaften, sondern irgendwas, vorderasiatische Archäologie, Theaterwissenschaften oder, um irgendwie interessanter zu sein für eine Redaktion. Und das Zweite, was mir wichtig war und wahrscheinlich am Anfang noch wichtiger als der Beruf, war, ins Ausland zu gehen, weil das auch sich durch die Familie durchzieht. Mathe, rechnen sollte man irgendwie können, aber Sprachen waren dann doch viel, viel wichtiger und zwar auch viele Sprachen und die möglichst im Land gelernt und die Kultur noch mit aufgesogen. Und das ist der rote Faden, der sich auch nicht nur durch mein Leben, wo es eben meiner Schwester zieht, sondern durch das meiner Mutter, durch das meiner Großeltern, auch schon vor dem Krieg. Man denkt ja häufig, dass so Backpacking und Rail, wie hieß es früher, Interrail,
Interrail.
Irgendwie erst so in den 60ern, 70ern angefangen hat. Mein Großvater hat vor dem Krieg in den USA studiert und in Genf und hat in seinen Semesterferien, haben wir neulich nochmal Fotos entdeckt, auf einer Ölbohrinsel vor Mexiko gearbeitet. Meine Großmutter in Moskau geboren, lange, also deutsche Familie dort, seit Jahrhunderten, aber ist dann irgendwie der Bolschewiken wegen nach Berlin gekommen, hat eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und ist ebenfalls vor dem Krieg immer mit großen Dampfern nach New York gefahren, um dort einkaufen zu gehen. Hat also an Bord als Physiotherapeutin gearbeitet oder Massagen gegeben und wollte in New York shoppen in den 30ern. Und das ist irgendwie etwas gewesen, was immer weitergegeben wurde als Prägung. Und dementsprechend gab es keinen Karriereplan, außer, und das war am Anfang noch so eine Vorstellung, dass man Journalismus und Ausland ja auch wunderbar verbinden kann mit Auslandskorrespondenz. Und das kam dann alles tatsächlich sehr anders.
Und Sie sind nach Paris gegangen?
Ich bin nach Paris gegangen, ich war in Spanien, noch vor dem Studium in Tübingen, habe ich in Spanien angefangen zu studieren, war dann in Tübingen, Jura, Politikwissenschaft, dann Paris, dann Köln.
Sciences Po,
ja.
Po steht für Politik.
Sciences Politique et Sociale.
Ja, die gesamte Elite des heutigen Frankreichs hat da mehr oder minder studiert. Und wenn man mal guckt, wer nicht abgeschlossen hat, dann fällt einem auf, Christian Dior und Nicolas Sarkozy. Die waren auch da, haben aber nicht abgeschlossen. Haben Sie abgeschlossen?
Ich habe dort ein Erasmus-Jahr verbringen dürfen. Die Sciences Po ist sozusagen die Vorbereitungs-Grande École, um dann zur ENA zu kommen, auf der auch alle waren. Und bei der ersten Führung durch die Sciences Po wurde mir dann die Bibliothek gezeigt und da hieß es schon, ja, und da an diesem Bücherregal haben sich Jacques Chirac und seine Bernadette kennengelernt. Es hilft im Übrigen, dort gewesen zu sein, bei auch Kontakten in Frankreich, weil natürlich der halbe Regierungsapparat sehr anders als in Deutschland dort geschult wurde und die dann schon ein gewisses Vertrauen entwickeln, wenn man irgendwie bei denselben Professoren gelernt hat, wie Sie auch.
Sie haben in Paris, nehme ich an, Charles Aznavour getroffen, denn Sie haben sich ein Stück von ihm gewünscht und haben im Vorgespräch erwähnt, es gab eine Begegnung.
In Paris habe ich mir die ersten CDs von Charles Aznavour gekauft und hatte dann, als ich Unterhaltungschefin wurde, was mir nicht in die Wiege gelegt worden war, aber auch eine tolle Erfahrung, die Gelegenheit, ihn einmal zu interviewen, kurz vor seinem 90. Geburtstag, den er in Berlin mit einem Konzert gefeiert hat, habe ich ihn in Südfrankreich besucht, wo er Teile des Jahres verbringt und kam mit dem Fotografen in einen wunderbar großen Raum, hohe Decken, eine kleine Bar war rechts, eine Sofaecke links, hinten Rechner, Apple-Rechner, Monitore, dazwischen so ein elektrisches Piano. Und wir warteten und dachten, jetzt wird der gleich reingeführt und dann startet das Interview. Und auf einmal hörten wir eben hinten, hinter den Monitoren, so ein Summen. Und dann trat hinter dem riesigen Apple-Screen, wobei so riesig war er dann doch nicht, der kleine Charles Aznavour hervor und war geistig völlig da. Gab ein herrlich erfrischendes Interview über getrennte Betten und dass das ja die Leute nichts angeht, die würden ja nicht mit ihm und seiner Frau im selben Zimmer hausen. Insofern, wenn er lange lesen will, dann stört er seine Frau auch nicht. Über Angela Merkel, die er verehrt, die allerdings irgendwie zu kurze Jacketts trägt, wie er findet, und dass man in Frankreich die Präsidenten für ihre Mätressen liebt, in Deutschland die Politiker für ihre Disziplin. Und am Ende kam dann ein Nachbar noch spontan vorbei mit einer Flasche Weißwein. Dann wurde noch Salami rausgeholt. Und das war eines der schönsten Interviews, was ich je geführt habe.
Und warum mögen Sie gerade dieses Lied so gern?
Ich mag ganz viele Lieder von ihm, aber ich dachte, zu dem Format Frauengeschichten passt der Titel She einfach wie Topf auf einmal.
Einfühlsam.
She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, His smile reflected in a stream. She may not be what she may seem.
Tanit Koch, Chefredakteurin der Bild-Zeitung, ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten und hat sich Charles Aznavour gewünscht, den sie getroffen haben und der sie beeindruckt hat. Wenn man sich diese Kindheit, diese Jugend vor Augen führt, von der Sie dankenswerterweise ja auch sehr im Detail berichten, dann fehlt mir die Fantasie zu glauben, warum macht Ihnen die Bild Spaß?
Ich habe zum einen den Weg zum Bild gefunden, weil ich das Handwerk lernen wollte. Und eine gute Ausbildung einfach eine Rolle gespielt hat und mir wichtig war. Ich im Übrigen ja dem juristischen Referendariat auch entgehen wollte nach dem ersten Staatsexamen. Und ein Volontariat ein sehr gutes Argument war, um den Eltern auch nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Und habe mich in dem Bewerbungsgespräch, da saß mir Kai Diekmann gegenüber, Sven Gößmann, jetzt dpa-Chef, war damals Politikchef, war auch dabei, habe mich quasi schockverliebt in diesen Umgang, weil das sehr viel Schnelligkeit hatte. Das war wahnsinnig lustig, auch in der ganzen Breite. Ich weiß nicht, es ging um einerseits Rüttgers und die NRW-Wahl damals, Landtagswahl. Es ging um Roberto Blanco und Franz Josef Wagner, der mir bis dato gar nichts sagte, der einen bitterbösen Brief an Frau Blanco geschrieben hatte. Sie soll sich doch mal angucken morgens, wie sie aussieht nach dem Aufstehen. Woraufhin ich sagte, naja, ich weiß ja nicht, wie Franz Josef Wagner morgens nach dem Aufstehen aussieht. Da brüllten alle vor Lachen. Ich verstand nicht so recht, warum. Bin da rausgegangen und dachte, wenn das jetzt nicht funktioniert, wäre es schade. Und hatte eine Vorstellung vom Bild, die viel mit, da wird garantiert Zigarre geraucht, rumgebrüllt und irgendwelche Frauen müssen auf den Tischen tanzen.
Könnte es auch mal gewesen sein.
Ich weiß es nicht, ja. Nur traf ich auf ein durch und durch bürgerliches, auch sehr rheinisches Politikressort während des Volontariats. Und diese Liebe hielt an und hält seither an. Das ist eine fantastische Redaktion, die eben auch anders ist als andere Redaktionen, weil sehr intensiv, sehr lange miteinander gearbeitet wird. Die Zeit vergeht immer schnell, aber das ist schon auch gerade, weil wir natürlich an Grenzen gehen, ein anderes Arbeiten. Und das sind die Geschichten. Und die Geschichten erzählt Bild ja anders als andere Medien und so, dass es mir wahnsinnig gefällt und ich glaube Millionen anderen auch.
Wenn man in die Geschichte der Bild mal gehen möchte, der Günter Prinz, einer der großen Blattmacher der Bild, hat die Bild übernommen von Böhnisch. Das ist jetzt einige Jahrzehnte her. Unter Böhnisch war sie auf 3 Millionen. Prinz hat sie wieder auf 5 Millionen hochgebracht und befragt, wie er das gemacht hat, hat er gesagt, mit Sex, Facts und Fiction. Geht das immer noch?
Ich glaube, Sex ist nicht mehr das Tabuthema, das es damals war. Fiction in Zeiten der Überprüfbarkeit mit Twitter und anderem sollten wir die Finger von lassen, beziehungsweise wenn groß drüber schreiben, das ist der Vorabdruck eines Romans, aber nicht hart recherchiert. Und ansonsten die Fakten, aber eben nicht nur die nackten Fakten, also jetzt nackt auch ohne Anspielung, sondern am Ende das, was man sich weitererzählen möchte. Also diese ganzen Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Social Media aktuell, Shareability und Ähnliches, das ist das, was Bild schon immer angestrebt und auch umgesetzt hat, und zu unterhalten. Und zur Unterhaltung zählen immer zwei Personen, die sich unterhalten und die sich Dinge weitererzählen möchten. Dieser Spruch, du glaubst gar nicht, was ich im Bild gelesen habe, das muss immer unser Ziel sein.
Ich habe mit der Bild überhaupt kein Problem. Was mich nur wundert, ist, dass Sie das interessiert. Denn das ist eine bildungsbürgerliche Abschussrampe gewesen, Ihre Kindheit und Jugend. Und ich kann mir vorstellen, studiert in Paris, man ist vielleicht, sind Sie es auch gewohnt, in die Tiefe zu gehen, oder Sie haben die Sehnsucht, ein Thema zu ergründen, Platz zu haben für ein Thema, es nicht zu reduzieren auf eine Headline. Vermissen Sie nicht manchmal was?
Aber Platz hat nicht zwingend etwas mit Qualität zu tun. Mhm. Wir selber, im Übrigen bei Bild, können uns, das beweisen wir regelmäßig wieder, ja den Platz nehmen. Das ist ja das Schöne, dass wir in keiner Weise gebunden sind. Also wenn wir eine Doppelseite über eine exklusive zeithistorische Begegnung zwischen Jörg Schleyer und einer der RAF-Entführerinnen seines Vaters machen, dann räumen wir dafür die 2-3 als Doppelseite frei und legen das sehr, sehr groß hin. Und eben mit noch mehr Bildern und noch größeren Buchstaben als andere es tun, was eben eine viel größere Wirkkraft auch hat. Billy Wilder lebt leider nicht mehr, aber der hat mal in Berlin für die BZ gearbeitet. Mhm. Und von dem stammt ja das schöne Grundgesetz, nicht das Grundgesetz, sondern die 10 Gebote für die Regie. Gebot 1, du sollst nicht langweilen. Gebot 2, du sollst nicht langweilen. Drittes Gebot, du sollst nicht langweilen. Viertes Gebot, du sollst nicht langweilen. Und so weiter und so fort. Und ich mag den Begriff bildungsbürgerlich noch nicht mal so wahnsinnig, weil ich nicht finde, dass er das trifft, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Auch in meiner Kindheit gab es herrliche Geschichten und es wurde sehr, sehr viel gelacht. Und das tun wir bei Bild ebenso. Und ich glaube noch mehr als in anderen Redaktionen.
Sie haben, Frau Koch, beiläufig eben erwähnt, dass die Übernahme des Unterhaltungsressorts Ihnen nicht in die Wiege gelegt war. Hat Kai Diekmann Sie drängen müssen, überzeugen müssen, zwingen müssen?
Er war damals in Kalifornien, rief mich an. Da war ich gerade in Hamburg Redaktionsleiterin. Und der Plan war, dass ich das auf alle Fälle mal mindestens 3 Jahre mache. Und ich habe die Redaktion dort und auch die Position genossen. Und dann kam eben dieser Anruf, so Anfang Dezember. Du musst jetzt die Unterhaltung übernehmen. Vergiss die Schnapsidee. So. Das war ein relativ kurzes Telefonat. Ich ging dann wieder zum Italiener zurück rein. Wo der Empfang nicht so ganz gut war. Und ein paar Wochen später meldete er sich nochmal und meinte so, jetzt die Unterhaltung. Und dann sagte ich, aber du hast es doch schon beantwortet, so eine Schnapsidee. Nee, müsse ich jetzt. Und ich solle mal mit ein paar Kollegen sprechen, Marion Horn unter anderem, die jetzt BAMS-Chefin ist, was sie sich denn so vorstelle und warum ich dafür so prädestiniert sei. Und ich dachte, dass vor allem durch den Digitalisierungsprozess, der ja angestoßen wurde mit der Rückkehr von Kai Diekmann aus Kalifornien, es dann vielleicht doch eine ganz gute Idee sei, nach Berlin zurückzukehren und das nicht von Hamburg aus zu beobachten, was rückblickend eine gute Entscheidung war. So kurz Hamburg dadurch wurde, die Erfahrung in der Unterhaltung und die echte Herausforderung hat mir beruflich viel gebracht. Auch persönlich, weil man natürlich das Privileg hat, auf so Menschen wie Charles Aznavour zu treffen. Es gibt fantastische deutsche Künstler. Es gibt auch sehr schwierige Künstler bzw. sehr, sehr schwierige Agenten. Das Tolle bei Aznavour damals war, da war niemand zwischengeschaltet. Man traf ihn direkt, er hatte die Ruhe, die Sicherheit, auch natürlich das Alter. Dem muss ich jetzt nicht mehr groß kümmern, was über ihn noch auf Twitter berichtet wird. Aber das hat man häufig nicht und das macht das auch zu einem teilweise recht anstrengenden, aber eben sehr lehrreichen Geschäft.
Hat sich Ihr Bild von Menschen, zunächst mal jetzt von Showgrößen gesprochen, hat sich Ihr Bild von Menschen verändert durch die Funktion? Am Ende enttäuscht?
Ich glaube, es wird ja häufig gesagt, dass die Politik so unehrlich sei. Ich glaube, die Politik ist ehrlicher als das Unterhaltungsgeschäft.
Was hat Sie enttäuscht im Unterhaltungsgeschäft?
Nein, es hat mich gar nicht enttäuscht. Es ist mittlerweile dieses berühmte Zitat, Fahrstuhl rauf, Fahrstuhl runter, was häufig falsch interpretiert wird, als ob wir die Knöpfe drücken würden. Aber was ist heute, und das ist ein legitimes Geschäft, Medienanwalt ist ein Beruf wie viele andere. Und wenn es einen Verkehrsrechtler gibt, warum soll es nicht auch einen Medienrechtler geben? Aber die Art und Weise, wie mittlerweile einfach Tatsachen auch unterdrückt werden, Falschbehauptungen auch, wir machen natürlich Fehler. Ich möchte jetzt nicht so tun, als ob wir die Waisenknaben in der Berichterstattung wären. Aber es wird eben zunehmend mit harten Bandagen versucht, Berichterstattung zu unterdrücken, Menschen in ein positiveres Licht zu stellen, als sie eigentlich gehören. Und auf der anderen Seite, und das ist auch nicht enttäuschend, ich kann es sogar verstehen, scheuen sich mittlerweile auch viele Künstler eben, weil es Social Media gibt, weil dort mal ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen werden kann und dann fliegt ihnen das bei Twitter, was für Deutschland nicht wirklich eine relevante Größe ist, aber trotzdem eine lästige, weil es über Twitter dann wieder in die anderen Medien kommt, fliegt ihnen das um die Ohren. Und deshalb verzichten viele eben lieber ganz darauf, sich noch zu äußern. Oder es ist dann so geglättet, dass man es eigentlich gar nicht mehr unbedingt lesen will.
Sie haben in einem Interview, in einem Ihrer seltenen Interviews gesagt, es gibt auch einen verantwortungsvollen Populismus, der sich nah am Volk begreift, Zitat Ende. Was unterscheidet diesen verantwortungsvollen Populismus vom unverantwortlichen Populismus?
Einmal das Agitatorische. Ich habe das deshalb gesagt, weil mich dieser Pauschalvorwurf stört, mit dem, sagen wir mal ehrlich, die Rechtsaußenposition der AfD als Populismus abgetan werden. Ich glaube, wenn die CDU in den letzten Jahren etwas populistischer gewesen wäre, hätte es möglicherweise gar nicht so viele Menschen gegeben, die irgendwie mit der AfD liebäugeln oder sie sogar gewählt haben. Populismus für sich genommen, finde ich, ist noch kein Verbrechen. Es geht eben um die Frage, was will man eigentlich erreichen mit seinem Populismus? Will man, dass einem die Menschen zuhören? Möchte man, dass sich Dinge verbessern? Oder möchte man einfach nur den Quick Win haben, ohne Lösungen, ohne wirklich machbare Lösungen vorzuschlagen, ja, zu agitieren? Und es gibt auch im Übrigen einen linken oder linksextremen unverantwortlichen Populismus, über den aber leider weniger gesprochen wird. Die Debatte in Deutschland hat, glaube ich, in den letzten 2 Jahren an Qualität gewonnen, weil bestimmte Dinge eben leichter gesagt werden und nicht sofort die Populismuskeule kommt. Wir haben während des Wahlkampfs 7 Wochen Städtetour gemacht mit Bild. Und da kann man schon sehen, dass Menschen einfach bestimmte Sorgen, bestimmte Anliegen haben, die adressiert werden müssen. Ich habe auch gesagt, Volker Stimme hat nicht immer recht, hat aber ein Recht, gehört zu werden. Und wenn die sich dann wiederfinden, macht auch mal Spaß, einfach einen Leser anzurufen, der sich beschwert hat. Der freut sich, dass er angerufen wird und einmal mit jemandem sprechen kann. Und deshalb stört mich dieser Automatismus, mit dem Populismus verfemt wird. Es können ganz schlimme Dinge populistisch verbreitet werden. Es können aber auch Sachen sein, bei denen man sich denkt, ja, genau so ist es.
Kann es verantwortlich sein, sich auch mal gegen einen Trend zu stellen und ihn nicht zu verstärken?
Absolut.
Konkret, was meine ich? Bei Christian Wulff hatte ich das Gefühl, ja, es war der Trend im Volk, der nimmt Geld, wo immer er kann. Der ist nicht koscher. Und am Ende war das Resultat dessen, was ihm vorgeworfen werden konnte, was justiziabel war, ja relativ gering. Zweites Thema, Kachelmann, wo auch man dachte, naja, wenn man so verhaftet wird am Flughafen, da wird schon sehr viel dran sein. Und bei allem Respekt, wie ich betone, bei allem Respekt für alles Schwarzer, sie hat natürlich einen Trend verstärkt, wo man am Ende auch den Eindruck hatte,
wissen Sie, also das sagt sich so leicht, dass sie den Trend verstärkt hat. Ich fand bei Alice Schwarzer den Vorwurf, wir würden tendenziös berichten, insofern...
Sie hat kommentiert.
Schwierig, sie hat kommentiert. Mhm. Das heißt, wir hatten klassisch Gerichtsreporter dort, die faktisch berichtet haben. In den Vorwürfen gegenüber Bild oder in dem Schadensersatzprozess gegen den Konzern ging es nicht um Falschberichterstattung, sondern um, zitiere jetzt mal das Gericht, fahrlässige Fehler auf dem schwierigen Gebiet der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und dem öffentlichen Berichterstattungsinteresse. Jörg Kachelmann ist in U-Haft gewesen und zwar monatelang. Das für sich genommen schafft einen Berichterstattungsanlass. Dass es, und das gilt nicht nur für Bild, für alle Medien sinnvoller gewesen wäre, mehr zu hinterfragen, was geschieht da, ist das eigentlich richtig?
Wir haben
aber durchaus, was ist wirklich? Das wissen am Ende weiterhin 2 Personen. Und es kann auch durchaus sein, dass die ihre unterschiedlichen subjektiven Wahrheiten haben. Nur gibt es mittlerweile ein Zivilgerichtsurteil, über das Bild mit am größten berichtet hat, auch noch auf der Titelseite, dass, ich glaube, das OLG Frankfurt geurteilt hat, dass die Ex-Geliebte von Kachelmann gelogen hat, erfunden hat und dementsprechend Schadensersatz an ihn zahlen musste. Aber ich habe mich mit der Berichterstattung sehr, sehr intensiv, auch aufgrund der Klagen, auseinandergesetzt und berichtet und sozusagen kritisiert von Medienanwaltsseite wird ja nur das, wogegen geklagt wird. Wir haben insgesamt über 200 Berichte zu diesem Verfahren veröffentlicht. Und da waren Menschen dabei, die ihn in Schutz genommen haben, Prominente, die gesagt haben, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wir haben ganz viele Schöffen befragt, kurz vor dem Urteil, die auch zu dem Ergebnis kamen, der muss freigesprochen werden. Am Ende haben Menschen kein Archiv und das ist auch etwas, womit wir immer rechnen müssen, dass sozusagen das, was wir als Außenwirkung erreichen wollen, nicht unbedingt das ist, was dann die Außenwirkung ist. Ich habe keine Ahnung, ob Alice Schwarzer wirklich eine Tendenz verschärft hat oder nicht, denn jeder weiß ja, auf wessen Seite sie steht. Deshalb ist das ja eigentlich sogar transparent, dann die Alice Schwarzer und nicht jemanden, der vielleicht irgendeine Hidden Agenda hat, zu bringen. Und bei Wulff, völlig anderer Fall, war mein Eindruck eher, dass die Menschen das Gefühl hatten, da jagt die Meute einen Einzelnen. Und das ist das klassische Dilemma, wenn man eine Geschichte hat, die wichtig ist. Und das ging gar nicht mal so sehr um die Frage, wie justiziabel war das, sondern hat Christian Wulff die Wahrheit gesagt oder nicht? Und das hat er an einigen Stellen nicht. Darüber müssen wir berichten. Und dann setzt aber ein Automatismus in Gang oder ein Mechanismus, das natürlich dann alle berichten.
Ja, genau. Man hat ihm ein Bobbycar geschenkt. Da war der Punkt, wo ich dachte...
Das dachten wir, über das Bobbycar haben wir dementsprechend auch nicht berichtet. Aber es gab eben dann diese Auswüchse, die auf alle Medien am Ende zurückgefallen sind. Aber wir können ja auch schlecht Kollegen einer anderen Zeitung anrufen und sagen, das ist
schreibt das nicht.
Genau, lass das mal als unsere Geschichte.
Sie haben vorhin erwähnt, dass bei Ihnen zu Hause keine Springer-Zeitung lag, also bei Ihrer Mutter zu Hause. Liegt denn jetzt eine Springer-Zeitung bei Ihrer Mutter?
Mami hat ein iPad und dort unter den Favoriten, also auch ganz klar auf dem Hauptscreen, ein Bild.de-Button.
Und ruft Mami auch mal in Berlin an und sagt, Tanit, das hättest du nicht machen dürfen. Ist sie streng?
Nee.
Ist Tanit Koch mit sich selber streng, dass ihr eine Geschichte mitunter leid tut?
Ja.
Welche Geschichte war das? Sie haben vorhin erwähnt, wir machen auch Fehler. Und was ist so ein Fehler, wo Sie sagen, das hätte uns nicht passieren dürfen?
Ich hatte, als ich in Hamburg war, einmal ein Gespräch mit zwei Frankfurtern, die zu Unrecht inhaftiert worden waren aufgrund des Verdachts, es war ein schwules Paar, dass einer von den beiden ein Mörder sei. So, die sind mit quasi voll SEK von der Straße weg verhaftet worden. Der Hessische Rundfunk war da, ein freier Fotograf war da, aber RTL war auch noch da. Und da ist großflächig, weil man eben auch dachte, und das ist eine echte Gefahr, sozusagen unser Vertrauen, das journalistische Vertrauen in den Staat, wenn die den so hops nehmen, da wird ja wohl was sein. Und da war nichts. Und die haben die Tür aufgebrochen, die auch wochenlang, während beide in U-Haft saßen, wochenlang aufgebrochen blieb. Da mussten sie noch ewig warten, bis dann mal die Rechnung beglichen wurde für die reparierte Tür. Wir hatten berichtet und auch identifizierbar, einigermaßen identifizierbar berichtet. Weil der eine von beiden auch in Frankfurt aktiv in einer Charity war und es andere Fotos von ihm gab. Und dann direkt mit zwei Menschen zu sprechen, die nicht nur von uns, aber das macht es überhaupt nicht besser, zu Medienopfern gemacht wurden, nachdem sie schon Justizopfer waren, ist keine besonders gute Erfahrung, aber es ist eine ausgesprochen wichtige Erfahrung, damit uns so etwas möglichst nicht wieder passiert. Und da habe ich um Entschuldigung gebeten, sie haben die Entschuldigung angenommen. Und was mich ja auch nicht gefreut hat, aber den Satz dann zu hören, Bild hat sich entschuldigt, die hessische Justiz hat es noch nicht getan. Wenn wir Fehler machen, dann müssen wir dafür eben auch gerade stehen. Und das ist etwas, wofür Bild eben, oder woran wir sehr arbeiten. Ja.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass wir auch immer einen Rod Stewart-Song spielen. Und diesmal ist es ein alter und ein schöner. You put something better inside me. I can look out my window or stare at the wall. It really didn't matter. No, I just didn't care at all. Could be sitting by the water counting out stone, but nothing means nothing when you're empty and on your own. 'Cause you put something better inside of me. You put something. Meine Damen und Herren, zu Gast heute Tanit Koch, Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Mein Name muss nicht über einer Geschichte stehen, um ihr meine Handschrift zu geben. Das ist ein Zitat von Tanit Koch. Ist das nicht arrogant? Heißt, es schreibt jemand für mich?
Nein, 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 so ist das überhaupt nicht gemeint. Ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass ich selber nicht viel schreibe, was wiederum damit zu tun hat, dass ich an vielen anderen Stellen ausgelastet bin und wir sehr viele haben, die genau das tun. Aber damit nicht der Eindruck entstehen sollte, dass das sozusagen ohne mein Zutun geschieht. Denn die Frage, welche Geschichte und in welche Richtung und mit welcher Zeile, das sind eben Dinge, die wir allerdings auch häufig sehr, sehr kollegial in großen Runden besprechen. Und das ist das, was ich mit als meine Aufgabe sehe als Chefredakteurin, dass ich nicht überall drüber stehe. Aber für die Mischung, für die Auswahl, für die Entscheidung gerade stehe, was wir wann wie groß und ob überhaupt machen.
Ein anderes Zitat von Ihnen, Frau Koch, ist: Wir machen die Leser nicht zu besseren Menschen, aber zu besser informierten Menschen. Ist das nicht Wunschdenken bei einer Boulevardzeitung? Egal aus welchem Land sie kommt, egal wer sie macht. Kann Boulevard die Menschen tiefgehend informieren? Und wollen vor allen Dingen Boulevardleser tiefgehend informiert werden?
Absolut. Sie wollen aber vor allem auch schnell informiert werden. Aber schnell informiert zu werden heißt nicht, dass das nicht auch in die Tiefe gehen kann. Die Tatsache, dass Menschen sich eine Zeitung kaufen oder digital mit Medien befassen, zeigt ja schon mal, dass es ein Interesse gibt, dass das befriedigt werden muss. Oder Menschen haben gegenüber Boulevard den Dünkel, das sei ja nicht so richtig seriös. Und nur weil da große Buchstaben und farbige Fotos sind, das könne ja nichts sein. Und das wiederum empfinde ich als arrogant gegenüber denjenigen, die gar nicht die Zeit haben, morgens das Handelsblatt, die FAZ, die Neue Zürcher zu lesen. Und wenn ich mir überlege, die FAZ war während meines Studiums so freundlich, mich immer mit einem sogenannten Battle-Abo, für das ich gar nichts gezahlt habe, auszustatten. Ich habe dann sehr lange privat für ein Abo gezahlt, das hat sich also irgendwie ausgeglichen, aber hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich schon damals, obwohl ich noch studiert habe und eigentlich viel Zeit hätte haben müssen, es nicht geschafft habe, die gesamte FAZ zu lesen. Und Bild bringt Sachen eben so wunderbar auf den Punkt. Im Übrigen ist es meines Erachtens schwieriger, einen komplexen Sachverhalt oder einen komplizierten Sachverhalt kurz zusammenzufassen, so dass er immer noch stimmt, als lange drum herum zu schreiben und dafür mehr Platz einzunehmen. Nee, es ist kein Wunschdenken. Menschen möchten informiert werden, aber sie möchten nicht vorgegeben bekommen, was sie denken sollen.
Korrigieren Sie die Zahlen, wenn sie nicht ganz korrekt sind. 2002 hat die Bild noch in etwa eine Auflage von gut 4 Millionen gedruckte Auflage gehabt. Jetzt sind es knapp 2. Aber Sie haben dazu gewonnen in etwa 320.000 neue Digitalabos. Naja, 2 Millionen Leser im Print verloren und 318 dazu gewonnen. Das kann Sie nicht befriedigen.
A, sind das 360.000 mittlerweile und wachsend.
B, das bleibt trotzdem ein Gap.
Das sind aber nur in Anführungszeichen nur die Abonnenten. Wir haben täglich mehr als 2 Millionen extra User gewonnen digital. So, die zahlen nicht alle, aber das Geschäftsmodell digital ist ja eben leider nicht nur eines von zahlenden Abonnenten, sondern auch Anzeigen finanziert. Also die Nutzer sind da, das Interesse ist da.
Aber wo geht das hin? Nicht Wunschdenken, wenn Sie es realistisch einschätzen mögen. Wo geht
das hin? Das Interessante ist ja, wenn Sie Journalisten fragen nach einer realistischen Einschätzung zur Zukunft, dann wird Ihnen gesagt, Donald Trump schafft das nie oder die Leute sind Merkel müde. Aussagen zur Zukunft
sind besonders schwer.
Wusste schon Mark Twain. Und deshalb weigere ich mich auch, Aussagen, weil man wird immer, ja, wie lange lesen wir noch Zeitungen und. Ich glaube schon, es gab schon eine Vorhersage, dass in den 90ern Zeitungen aussterben sollten. Über das Kino wurde gesagt, dass es stirbt, sobald das Fernsehen da war oder schon ist es rein. Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht, was wir tun müssen. Und das ist auch nicht einfach nur eine Floskel, ist weiterhin dafür zu sorgen, dass Journalismus ein finanzierbares und dementsprechend eben auch lukratives Geschäftsmodell bleibt. Das, was wir tun, wenn wir Menschen nach Skopje schicken, um dort Silke Meyer-Witt, die ehemalige RAF-Terroristin, zu treffen, das kostet Zeit, das kostet Geld, dafür muss jemand zahlen. Das müssen wir erwirtschaften. Und ob wir das erwirtschaften, indem wir weiter Zeitungen verkaufen, und dafür finnische Fichten sterben, die wir auch dann wieder nachwachsen lassen, sehr, sehr nachhaltig. Oder ob wir das auf einer digitalen Oberfläche oder auf einer Oberfläche, die erst noch erfunden werden muss, tun, kann ich noch nicht sagen. Das Ziel ist natürlich, dass wir unsere Form des Journalismus weiterhin so erfolgreich wie möglich machen. Das hat nicht nur mit Auflage zu tun. Im Übrigen wird immer vergessen, dass zu den Zeiten, Sie haben Günter Prinz eben genannt und Pepe Bühnisch, als Bild sehr, sehr viel mehr Auflage hatte, wir nicht mehr Gewinn gemacht haben. Das Geschäftsmodell Bild ist, und das rechne ich mir nicht an, sondern das hat mein Vorgänger Kai Diekmann geschafft, und natürlich die Kollegen im Verlag, ist gerade in den letzten Jahren, als die Auflage gesunken ist, dennoch lukrativer geworden.
Es ist, gut, aber auch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass mein Gast drei Songs mitbringt. Und es spricht für die Bescheidenheit einer Journalistin, dass die Band, die sich Tanit Koch gewünscht hat, Wir sind Helden heißt. Das ist leider eine Band, die es nicht mehr gibt. Judith Holofernes macht Solo weiter und... was ist Ihr Zugang zu dieser Truppe?
Ich habe mich in den Song, als ich den zum ersten Mal gehört habe, einfach...
Schockverliebt.
Ja, der ist einfach gut. Also ich habe mich mit der Band nie intensiver auseinandergesetzt. Die machen gute Musik. Und manchmal muss da ja auch gar nicht, ich weiß in dem Fall nicht, ob da so viel mehr dahinter steht. Ich finde die Vorstellung Denkmal, also das ist ja nicht nur Wir sind Helden, ja. sondern auch noch Denkmal. Bin, was Denkmäler anbelangt, immer ein bisschen skeptisch. Ob jetzt physisch oder metaphysischer Natur, da sollten wir, glaube ich, vorsichtig mit sein. Und das ist auch etwas, was mein Beruf ja ausmacht. Immer Skepsis gegenüber denen, die entweder sich selber auf Denkmäler stellen, sich selber welche errichten wollen oder von anderen draufgestellt werden, sozusagen. Aber der Song ist einfach gut.
Meine Damen und Herren, zu Gast heute Tanit Koch, Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Sie wird leise, wenn sie aggressiv wird, sagt ein Mitarbeiter. Sie ist auch leise, wenn sie nicht aggressiv ist. Aber
hat der Mitarbeiter denn auch gesagt, wann ich aggressiv werde?
Nee, hat er nicht. Da war er, glaube ich, um seine Existenz hat er gefürchtet. Aber gibt es den Moment, wo Sie einfach sagen, jetzt ist Schluss? Und
es gibt Momente, wo ich mich ärgere, klar. Und dann schreie ich nicht, sondern dann... Spreche ich, glaube ich, deutlicher, als ich sonst spreche.
Ja, und wird kalt im Raum.
Das kann sein, ja. Das vergeht allerdings auch wieder. Und ich hoffe, das merken dann diejenigen auch, die etwas frösteln, weil ich bin nicht nur verantwortlich im Sinne des Presserechts, ich fühle mich auch verantwortlich. Und ich fühle mich eben auch verantwortlich dafür, dass auch Kollegen, dass auch Mitarbeiter keine Fehler machen. Ich habe selber Fehler gemacht, ärgere mich darüber mit am meisten oder wahrscheinlich am meisten. Das passiert, das ist nicht gut. Ärgerlich ist es, wenn es Dinge sind, die man vorher hätte ausschließen können. Oder wenn man explizit etwas gesagt hat, was bitte so gemacht werden möge und dafür seine Gründe hat und das dann nicht so gemacht wurde. Da ärgert man sich mal und dann ist auch wieder gut.
Also Bild ist schnell am Kiosk und schnell im Handwerk, aber auch Sie sind auch nicht nachtragend. Abschlussfrage, Frau Koch, was machen Sie in 5 Jahren?
Das ist so eine Bewerbungsgesprächsfrage, auf die ich damals bei Bewerbungsgesprächen schon eine Antwort hatte. Denn, wie eben erwähnt, ich habe meine Karriere nie geplant. Was ich immer versuche, ist, den Job, den ich aktuell mache, so gut zu machen, dass ich mir keine Gedanken um den nächsten machen muss. Den aktuellen mache ich allerdings auch so gern, dass ich mir vor allem noch überhaupt keine Gedanken über den nächsten machen möchte.
Aber Sie wollten mal Parlamentskorrespondentin werden.
Ja.
Und das sind Sie ja nicht geworden.
Richtig. Das wurde mir vorenthalten.
Also, Frau Koch.
Aber wir haben ganz tolle Parlamentskorrespondenten. Herzliche Grüße auch an das Ressort, die einen tollen Job machen. Und da bin ich gar nicht so nötig.
Tanit Koch war zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Frau Koch, wir beobachten Sie weiter, was Sie in 5 Jahren machen.
Herzlichen Dank.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.